So, wir sind mitten in einer Predigtreihe, die gar nicht Predigtreihe heißt. Ja, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Hat irgendjemand langweilig gesagt, Kribbel? Daniel, warum ist das so? Warum kommt da keine Folie? Da waren auch gerade die ganze Zeit Folien. Ja, ey, komm du mal in mein Alter, ja? Dann reden wir uns nochmal. Wenn ich dann nicht irgendwie schon im Altersheim lebe. Wie alt bist du eigentlich? Fast 22. Ach du Schande. Ja. Trotzdem, ich konnte dein Vater sein, also benimm dich auch so. Also wir sind mitten in einer Predigtreihe, die gar nicht so heißt. Und zwar beschäftigen wir uns intensivst mit dem Thema Gott um seiner Selbstwillen lieben. Und es ist deshalb keine Predigtreihe, weil hier jede Menge Leute schon gepredigt haben zu diesem Thema. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange dauert das noch? Und ich kann es überhaupt nicht sagen, weil es kommen immer noch mehr Menschen, die auch gerne noch was dazu sagen wollen. Das heißt also, das Thema scheint uns schon wirklich zu beschäftigen und wird uns augenscheinlich auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Und jeder hat so ein anderes Stück dazu beizutragen und einen anderen Aspekt. Und das finde ich zumindest sehr interessant, weil es ja so, wenn man als einzelner Prediger irgendwie versucht, wie so ein ganzes Thema in aller Bandbreite zu erörtern, das kann ja gar nicht klappen, weil ich einfach sicher anders ticke als viele andere hier. Und so versuchen wir jetzt einfach mal mehr Themen abzugreifen oder mehr Aspekte irgendwie zu treffen, indem wir viele Prediger und Predigerinnen hier haben. Und deswegen kann es halt noch so ein bisschen weitergehen. Wir haben jetzt viel geredet darüber, wie man Gott eigentlich begegnet. Das ist ein interessantes Thema, auch ein wichtiges Thema. Denn wenn man jemanden liebt, dann möchte man dem ja auch begegnen. Zumindest habe ich das irgendwie noch nie anders mitgekriegt. Selbst wenn man irgendwie als Teenager in irgendwelche Schlagerstars verliebt war. Nee, Schlagerstars kommt heute, glaube ich, nicht mehr vor. Sören, du bist kein Teenager mehr. Also beim besten Willen nicht. Du bist kein Teenager mehr. Also auch wenn man irgendwie als Teenager in irgendeinen Rapstar verknallt ist und sich dann jede Menge Fotos von dem aufhängt, da von 50 Cent und wie die alle heißen, dann würde man die ja trotzdem auch lieber noch in Natura sehen, als jetzt bloß irgendwie auf den Fotos. Und wenn man so richtig in jemanden verknallt ist, dann will man ja eigentlich auch mit dem zusammen sein oder man ist wirklich ein bisschen komisch im Kopf. Und so ist das natürlich mit Gott genau das Gleiche. Wenn wir Gott lieben, dann wollen wir natürlich auch mit ihm zusammen sein und wollen dieses Zusammensein auch nicht unbedingt auf die Zeit nach dem Tod verschieben, sondern möchten gerne hier auf dieser Welt natürlich schon mal was mit ihm erleben. Und deswegen ist das super, dass wir uns so viel damit beschäftigt haben, wie das jetzt geht eigentlich. Es gibt eine Menge Tricks und Kniffe, wie man mehr von Gott erleben kann, wie man ihm begegnen kann. Und deswegen ging es da irgendwie jetzt unheimlich viel drum. Und wenn ihr das nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr es auch gerne tun. Ich glaube, es sind alle Predigten aufgenommen worden, sind alle Predigten bei uns im Internet, in unserem Internet, aber auf unserer Webseite. Da könnt ihr das dann irgendwie gerne mal nachhören und runterladen, nur in anderer Reihenfolge. Also erst runterladen, dann nachhören. Und ich möchte mich heute aber mal einem ganz anderen Thema widmen. Ist auch immer noch bei diesem Thema Gott lieben und Gott um seiner Selbstwillen lieben. Aber es hat jetzt gar nichts damit zu tun, wie man Gott anbetet und wie man in Gottes Gegenwart hineinkommt, sondern ist eher so ein anderes Thema. Ich habe mich mal gefragt, so in der letzten Woche, woran erkennt man eigentlich, ob man jemanden liebt? Oder woran erkennt man, ob jemand anders jemanden liebt? Also eigentlich so diese ganze Fragestellung, woran kann man Liebe erkennen oder kann man Liebe überhaupt nicht erkennen? Und da liegt es ja nahe, so die erste mögliche Antwort wäre ja, wenn du wissen willst, ob irgendjemand jemand anderen liebt oder ob jemand Gott liebt, dann sprich ihn einfach an und frag einfach mal, so wie sieht das aus zwischen dir und Gott? Liebst du Gott eigentlich? Aber es ist keine gute Möglichkeit eigentlich, um da die Wahrheit rauszufinden, denn es gibt nicht wenige Leute, die sich über ihre Liebe zum einen selber im Unklaren sind und zum anderen auch manchmal etwas flunkern, oder etwas sagen in der Richtung, die man hören möchte. So früher war das in den Evangelisationen total üblich. Das war auch vor meiner Zeit. Ich glaube, das war irgendwo so in der Jesus-People-Hippie-Bewegung da so in den 60er Jahren. Da war das wohl üblich, wie das bei Evangelisationen immer so ein paar Leute dann auf die Bühne geholt wurden, die dann gefragt wurden, liebst du Jesus? Und natürlich haben die dann alle gesagt, ja, klar, ich liebe Jesus. Und dann stellt man die zweite Frage, so wie hast du Jesus denn kennengelernt? Und dann haben sie Zeugnis davon gegeben. Und dann kam die dritte Frage so ins Publikum, liebt ihr denn alle auch den Herrn Jesus? Und dann sollten die natürlich an der richtigen Stelle die Hand heben und dann auch so ihre Liebe dazu bekennen. Aber das Problem dabei ist, dass wenn man die Antwort weiß, also die richtige Antwort weiß, dann kann das auch sein, irgendwie, dass man eigentlich die Frage mit Ja beantwortet, obwohl man es im Herzen gar nicht hat. Und ich habe auch selber irgendwie einige Leute kennengelernt, irgendwie gerade wenn ihre Eltern dabei waren, das hatte ich auch immer so ein paar peinliche Fälle irgendwie auf eigenen Evangelisationen, dass da irgendwie die Mutter mit dem Kind kommt und sagt, hier, bete doch mal hier mit dem Mann Gottes und dann irgendwie auch fragt, ja, liebst du denn auch Jesus? Und natürlich kommt dann immer so ein, ja, nicht unbedingt so überzeugend, wie ich das jetzt rübergebracht habe, aber natürlich kommt dann immer das Ja. Und manches Mal irgendwie habe ich auch gedacht, ey Erdboden, tu dich auf. Ey, mir ist das so peinlich, da jetzt irgendwie mit der Mutter und der Tochter da zu stehen. Und ich habe auch irgendwie nicht im Mindesten das Gefühl, dass die Antwort auch nur ansatzweise ehrlich ist und dann irgendwie so unter den Argusaugen des Elternteils dann irgendwie noch beten müssen, ist echt, da muss man eigentlich Schmerzensgeld für kriegen statt Gehalt. Und das ist wirklich ganz, ganz fürchterlich. Also von daher, nicht jeder, der sagt irgendwie ja, den liebe ich, wird auch wirklich die Wahrheit sagen, sondern manchmal ist das einfach irgendwie so eine kulturelle Frage und man hat sich da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht oder sagt vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, woran würde ich das denn erkennen? Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt wirklich liebe, den Gott, oder ob ich das einfach nur so als erlernte Antwort gegeben habe, weil man es halt einfach wirklich nicht weiß. Und so bei Paaren ist es genau das Gleiche. Ich kenne auch ganz viele Paare, die schon so eine Weile zusammen sind und dann auch nach außen hin immer sagen, so ja, wir lieben uns total. Aber wenn du so ein paar Stunden mit denen zusammen bist, oder du brauchst noch nicht mal ein paar Stunden, dann merkst du, dass da die Liebe doch schon irgendwie sehr erkaltet ist und dass auch nicht wenige harsche Worte in der Öffentlichkeit fallen, so gegeneinander, und dass du eigentlich das Gefühl hast, dass die Botschaft nicht so recht irgendwie dazu passt, wie die wirklich leben. Also dass es eigentlich irgendwie schon gar nicht mehr die richtige Liebe ist, aber sie sagen immer noch, dass sie sich lieben würden und täuschen sich vielleicht sogar irgendwie darüber. Und die Lektion, die ich aus diesem zweiten Beispiel lerne, ist, dass es halt immer wieder mal passiert, dass die Liebe erkaltet, wie es so schön heißt. Oder dass irgendetwas passiert zwischen Anfang der Beziehung und Ende der Beziehung. Und es ist nicht zum Besten, sondern es wird halt immer irgendwie weniger von der Liebe. Es ist immer weniger Leidenschaft da. Und man kann also auch zusammen sein und zusammen leben sogar und sich einander entfremden. Und da habe ich auch so viele Beispiele jetzt kennengelernt, jetzt nicht in meinem Freundeskreis, so alt, dass man da irgendwie 30 Jahre zusammen sein kann, bin ich jetzt auch noch nicht, aber so ja von anderen Leuten, so irgendwie, die ich so im Dienst kennenlerne oder irgendwo anders kennenlerne, dass es ja mittlerweile irgendwie auch recht üblich ist, dass sobald die Kinder aus dem Haus sind, dann lässt man sich auch scheiden, trennt sich meistens ganz, ganz schnell irgendwie danach, weil man merkt, so ja, die ganze Zeit haben wir uns um die Kinder gedreht und jetzt sind die aus dem Haus. Und was haben wir uns eigentlich zu sagen? Und man merkt, dass die Beziehung irgendwie komisch geworden ist, dass es irgendwie leer geworden ist und man so den richtigen Sinn dahinter eigentlich nicht mehr sieht. Und offensichtlich passiert irgendetwas so zwischen dem Anfang einer Beziehung und dem Ende einer Beziehung. Und so wie ich das kennengelernt habe, ist, wenn ich beim Traugespräch frage, liebt ihr euch, dann habe ich noch nie ein Paar gesehen, das gesagt hat, ach was, ihr... Was ist das für eine Frage? Aber gut, wo du die Frage jetzt schon stellst, muss ich erstmal drüber nachdenken. Keine Ahnung. Sondern also das Übliche ist eigentlich, ich sage, liebt ihr euch? Und die fallen sich um die Arme irgendwie. Es gibt irgendwie einen langen, feuchten Kuss, wo ich gar nicht hingucken möchte. Und ich weiß schon, bevor irgendwie auch nur ausgesprochen wird, ich weiß schon, ja, die Antwort ist ja. Aber wenn du auf der anderen Seite irgendwie dann mal so ein Paar hast, das schon so 30 Jahre zusammen ist, dann sieht das manchmal ganz anders aus. Ne? So am Anfang irgendwie ist alles so hurra, irgendwie ist es voll super. Und nachher so, nachdem so ein paar Jahre oder Jahrzehnte ins Land gezogen sind und man auch so die eine oder andere Enttäuschung miteinander erlebt hat und der Alltag sich eingeschlichen hat, dann sieht das oft ganz anders aus und es scheint irgendwo Liebe verloren gegangen zu sein. Und das ist irgendwie so eine Sache, der ich heute irgendwie so, ja, nicht unbedingt nachgehen möchte, aber von der ich meine irgendwie, dass es auch bei unserem Leben mit Jesus genau das Gleiche ist. Und wenn wir uns so unterhalten, dass wir Jesus um seiner selbst willen lieben wollen, dann geht es natürlich erstmal irgendwie darum, wie kann ich da eigentlich verhindern, dass ich ihn irgendwie immer weniger liebe, oder woran kann ich erkennen, dass ich ihn liebe? Und man muss sich erstmal irgendwie über solche Sachen auch Gedanken machen, um so eine Art Barometer zu haben oder Thermometer, woran man abmessen kann, ob man Jesus jetzt irgendwie eigentlich noch liebt oder ob man sich selber was vormacht. Und über dieses Phänomen, was ich gerade erwähnt habe, dass die Liebe manchmal erkaltet, hat Jesus sogar im Matthäusevangelium auch selber mal geredet. Und er hat gesagt, in vielen von euch wird die Liebe erkalten. Ach, und das ist so ein Wort, wie das im Grunde genommen ganz schön hart ist, denn er bringt das jetzt so als eine Wahrheit. Und wenn du Leute hast, die irgendwie gerade angefangen haben, mit Jesus zu leben, dann ist das auch irgendwie genauso, wie wenn man gerade sich in eine neue Beziehung gestürzt hat. Am Anfang ist man irgendwie total leidenschaftlich und man ist total hingegeben und das Herz brennt und man ist irgendwie der verrückteste und leidenschaftlichste Christ, den man sich vorstellen kann. Aber so, wenn 30 Jahre ins Land gezogen sind, dann hast du auch irgendwie ganz viele Leute dabei, die sich noch daran erinnern können, dass sie mal gebrannt haben. Aber mittlerweile gibt es irgendwie andere Sachen, die sind viel, viel wichtiger. Und sie haben irgendwie keinen Bock mehr irgendwie auf Bibellesen beispielsweise. Irgendwie, da sind auch kaum noch Leute dann dabei, die noch richtig beten, irgendwie jeden Tag. Es gibt dann viele, die irgendwie auch keinen Bock mehr haben, in die Gemeinde zu gehen oder irgendwie die beim Lobpreis zwar immer noch die Augen zu haben und die Hände oben, weil sie es so gelernt haben, aber in Wirklichkeit auch nicht mehr an Gott denken, sondern irgendwie an das neue Gebrauchtauto oder an das Mittagessen, aber mit den Gedanken auf keinen Fall mehr irgendwie beim Herrn sind und deren Liebe irgendwo offenbar erkaltet ist. Und deswegen dachte ich mir, das wäre ein bisschen radikal jetzt natürlich, aber wenn Leute neu zum Glauben kommen und sind gerade irgendwie so richtig am Brennen und fragen, wie danach getauft zu werden, müsste man eigentlich mal so im Taufgespräch dann mal so diese Frage des Erkaltens aufbringen und müsste sagen, okay, jetzt bist du gerade noch sehr am Brennen, aber ich kann dir prophezeien, zwischen dem Punkt, wo du jetzt bist und dem Punkt, an dem deine Liebe total ausgebrannt ist, liegen 40 Jahre. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht gut ankäme, aber im Grunde genommen ist das die Wahrheit. Also man kann wirklich sagen, bei den meisten Leuten, die mal irgendwie völlig brennen und völlig begeistert anfangen, wird es irgendwann nicht mehr so sein und die werden irgendwann mal ausgebrannt sein. Bei Ehe könnte man genau das Gleiche machen und vielleicht wäre es sogar auch ehrlicher, wenn man so Traugespräche dann auch auf so einen Punkt einbringt und sagt, hey, wenn du nichts dafür machst, dass deine Liebe bestehen bleibt, dann kannst du davon ausgehen, dass das Feuer der Liebe irgendwann mal aufhören wird. Und es gab tatsächlich auch mal eine Bewegung, ich weiß gar nicht mehr genau, welche das war, aber es war so eine ziemlich radikale christliche Bewegung. Die haben das auch gleich irgendwo am Anfang der Ehe auch irgendwie deutlich gemacht. Das habe ich, glaube ich, bei deiner Trauung erwähnt. Und haben nämlich bei der Trauung immer irgendwie einen abgeschnittenen Pferdekopf irgendwie vorne auf die Bühne gelegt, zum Zeichen dafür, dass alles vergeht. Also ich habe keinen Pferdekopf mitgebracht. Aber ich glaube, ich habe das Beispiel erwähnt. Also einfach irgendwie zum Zeichen dafür, das, was man hat, irgendwie, das ist gefährdet. Man ist vielleicht irgendwie an einem... Also das, was man hat, das ist gefährdet. Und man muss darauf Acht geben, man muss aufpassen darauf. Und ich glaube, irgendwie ein ganz extrem wichtiger Punkt dabei ist, dass Liebe eben auch immer irgendwie etwas Tätiges hat. Also Liebe ist nicht einfach etwas, was bekannt wird und ist nicht irgendwie etwas, wo man dann im Lobpreis einfach mal irgendwie sagt, ach Gott, ich liebe dich, und davon handeln ja auch unsere ganzen Lieder. Und wo man dann vielleicht noch irgendwie so ein Jesus-Ich-liebe-dich-T-Shirt anhat unter seinem Hemd, damit man es auch schnell wieder zumachen kann, wenn man aus der Gemeinde rausgeht. Also es ist nicht einfach irgendwie nur immer genug, irgendwie, dass Liebe bekannt wird, sondern Liebe hat einen total praktischen Aspekt, irgendwie einen Aspekt, irgendwie, der absolut tätig ist und der nichts mit Lippenbekenntnissen zu tun hat. Und darüber handelt sogar die Bibel in den weniger bekannten Stellen im Neuen Testament. Und so schreibt Johannes hier in seinem ersten Brief: Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und das ist, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist das auch immer schon eine ganz schön harte Ansage. Also zum einen, wir wollen in Wahrheit lieben, das heißt, wir wollen ehrlich lieben. Und das wiederum heißt, wir wollen nicht einfach bloß sagen, dass wir eine Liebe haben, aber in Wirklichkeit haben wir die gar nicht mehr. Und das Zweite ist, wie er sagt, es reicht nicht, die Liebe immer nur zu bekennen. Es reicht nicht, darüber zu reden, sondern Liebe hat etwas Tätiges. Und das heißt, an deinen Taten kannst du erkennen, ob du wirklich liebst. Nicht an deinen Worten, aber an deinen Taten. Und das ist schon irgendwie so eine Sache, wo man ja auch manchmal ein bisschen schlucken muss, wenn man so darüber nachdenkt. Denn es ist wesentlich leichter zu sagen, Holger, ich liebe dich, als das dann auch in Wirklichkeit... Genau, da verlangt er gleich nach der Tat und die möchte ich auch jetzt nicht geben. Also es ist wesentlich einfacher, es zu sagen, als es zu tun. Und am Anfang zeigt Liebe sich auch immer in dieser Radikalität, dass man nicht nur sagt, ich würde alles für meinen Gott tun oder ich würde alles für meine Frau tun, sondern am Anfang stimmt das auch noch. Man würde tatsächlich irgendwie alles für seinen Partner tun oder alles für seinen Gott tun. Und deswegen erkennt man eigentlich das Schwinden der Liebe daran, dass man immer weniger dann entweder für seinen Gott oder seinen Partner tun würde. Und ich erinnere mich noch dran, wie das bei mir selber war, so als ich gerade zum Glauben gekommen bin, war ich natürlich irgendwie total radikal und ich dachte, ich will jetzt wirklich irgendwie brechen mit dem, was ich irgendwie früher immer gemacht habe und deswegen will ich mein ganzes altes Leben irgendwie wegschmeißen und kaputt machen und vergessen. Und der erste Schritt dafür war, das war auch damals, glaube ich, relativ üblich, war, ich habe alle meine Platten weggeschmissen. Und habe natürlich irgendwie auch schon eine Weile irgendwie gesammelt, hatte auch ein paar echte Raritäten da. Und trotzdem hatte ich mir das Gefühl, dass Jesus sagt, hey, ganze Sache machen heißt irgendwo jetzt auch wirklich das Leben hinter dir zu lassen. Und deswegen schmeißt das alles weg. Und dann habe ich also alle meine Platten zerbrochen und in einen riesigen Müllsack gesteckt, habe meine ganzen Punkrock-T-Shirts irgendwie verbrannt, habe meine ganzen gegen Nazis und für Bieraufkleber irgendwie verbrannt. Und hat erst total wehgetan, aber so je weiter ich gekommen bin, umso mehr habe ich eigentlich auch gemerkt, wie das eine Freiheit da ist. Also irgendwie je mehr Platten kaputt waren und je mehr T-Shirts verbrannt waren, umso mehr habe ich gemerkt, so ja stimmt, das alte Leben liegt echt irgendwie total hinter mir. Und ich will auch gar nicht dahin zurück, aber irgendwie habe ich mir auch gerade selber wie so eine Tür zugeschlagen, um überhaupt wieder zurück zu können. Und es war irgendwie total super. Aber es war, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, schon irgendwie etwas ganz schön Radikales. Und ich würde das heute auch irgendwie nicht jedem empfehlen. Wobei ich mich auch immer wieder darüber freue, wenn ich mal einen treffe, der das gemacht hat, weil ich einfach irgendwie weiß, dass diese Anfangsradikalität etwas total Wichtiges ist. Und in der Zeit war es halt einfach wie, boah, ich will gar nicht mehr sündigen, echt überhaupt nicht, auf keine Weise mehr. Und ich will das irgendwie alles irgendwie unter die Füße kriegen. Ich will irgendwie nicht mehr saufen, ich will keine Drogen mehr nehmen, ich will irgendwie mir keine falschen Filme mehr angucken. Und ich habe damals irgendwie dauernd Horrorfilme geguckt und so und dachte, ich will das echt nicht mehr machen. Und dann so im Laufe der Zeit merkst du, dass Kompromisse eingegangen werden. Und dass es auch irgendwie mal vorkommen kann, irgendwie, dass man dann irgendwie abends da sitzt und denkt, ach man, alle reden jetzt gerade über Saw 6 irgendwie oder 600, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt sind, 666. Und ich habe das noch gar nicht gesehen, irgendwie noch nicht mal die anderen 665 Teile und irgendwie könnte ich jetzt auch mal eben da Amazon irgendwie mir Film runterladen und angucken. Und du merkst irgendwie so, ja, deine Maßstäbe werden irgendwie weniger. Und du bist ein Stück weniger bereit, irgendwie in dieser Radikalität zu bleiben, weil du Jesus liebst. Und der Verstand kommt dann und sagt, hey, ist jetzt auch nicht so schlimm, irgendwie mal hin und wieder einen Film zu gucken, der vielleicht auch nicht so ganz geistlich positiv ist. Das wirst du ja auch schon wieder verarbeiten und überhaupt kannst du am Montag wieder zur Seelsorge gehen. aber eigentlich ist der Punkt da dran, irgendwie, dass so ein bisschen die Maßstäbe verwaschen werden. Und wenn du einmal damit anfängst und einmal dann so eine Sache hast, wo du denkst, okay, irgendwie das ist vielleicht nicht so ganz das, was Gott gut findet, aber ich mach's trotzdem, dann ist das wie bei so einer Salamitaktik. Du hast das erste Stück abgeschnitten und dann kommt mit Sicherheit auch irgendwann das zweite und das dritte und das vierte und irgendwann findest du dich an so einem Punkt wieder, wo du gar nicht hinkommen möchtest. Und so glaube ich mir, dass man an der Heiligkeit und an dem, was man bereit ist für den Herrn zu tun, auch durchaus ablesen kann, wie sehr man ihn jetzt eigentlich wirklich liebt oder wie sehr man ihn nicht liebt. Und es ist immer so ein bisschen schmerzhaft, so ein Temperaturmesser zu haben. wie heißt das Ding nochmal, Thermometer, so ein Thermometer zu haben, dass man in sein geistliches Leben hineinsteckt, weil ja auch manchmal irgendwie was rauskommt, was nicht so angenehm ist. Aber auf der anderen Seite ist das super, denn also zumindest ich möchte nicht irgendwann, wenn ich 65 bin, an so einem Punkt sein, dass ich mich daran erinnere, Mensch, das war echt geil, früher irgendwie mal so richtig mit dem Herrn gelebt und jetzt, ja, ich bin ja schon noch irgendwie Christ, aber irgendwie auch, ja, nicht so radikal, und Radikalität ist ja auch eine Sache für die Jugend und in meinem Alter muss man nicht mehr radikal sein, um mir da irgendwie meine schöne Welt zurechtzuzimmern. Also das möchte ich nicht. Ich möchte nicht irgendwann ankommen an so einem Punkt, wo ich merke, meine Liebe ist erkaltet und es ist keine Leidenschaft da. Und das ist auch genauso wenig, wie ich das auch bei meiner Frau nicht will. Ich will auch nicht irgendwann mit 60 irgendwo dann aufwachen und denken, boah, wie bin ich denn an die gekommen? Also irgendwie, ich will, dass Leidenschaft da bleibt. Also es muss Leidenschaft einfach da bleiben, weil ein Leben ohne Leidenschaft ist total fürchterlich. Und es kann irgendwie das Schlimmste dabei rauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, irgendwie das quasi einzuüben, dass irgendwie die wichtigen Sachen immer der Mittelpunkt des Lebens bleiben. Also dass nicht irgendwie mein Spaß auf einmal der Mittelpunkt meines Lebens wird, sondern ich möchte, dass Jesus der Mittelpunkt meines Lebens wird. Und ich möchte irgendwie genauso irgendwie, dass die Frau, die ich liebe, irgendwie immer noch irgendwie meine Frau bleibt, die ich liebe, genau. Und dann, dass das auch im Mittelpunkt steht. Also ich möchte, dass die wichtigen Sachen immer noch im Mittelpunkt bleiben und dass bis zum Ende Leidenschaft und Radikalität da ist. Und ich möchte das mal vergleichen mit oder ein Beispiel dafür geben, mit einer total deprimierenden Geschichte aus dem Alten Testament und der Pointe, die nachher irgendwie dabei rauskommt, denn der Typ, der die erlebt hat, hat das nachher selber gewertet und hat da, glaube ich, eine unheimlich starke Aussage wieder drin, was es heißt, Gott zu lieben und Dinge einfach nur zu tun, weil man Gott liebt. Die Geschichte habt ihr gerade am Anfang schon mal gesehen, jetzt könnt ihr sie auch gerne noch mal raten. Was ist das? Salomo? Nee. Nein, es ist nicht Salomo. Okay, David und Saul. Wer ist die Frau bei David und Saul? Genau, also ich... Aber ich habe gerade auch schon gehört, genau, es ist David ist richtig, also 50% auf jeden Fall, irgendwie die 500 € hast du sicher. Und David und Bathseba ist auch schon gesagt. Genau, es ist die Geschichte zwischen David und Bathseba. Na, ich lasse das mal eben drauf. Also wahrscheinlich werden die meisten von euch die kennen, ist ja ganz berühmte Gestalten und ich habe gerade auch mal im Internet nachgeguckt, ob da darüber berichtet wird und zwar massig. Also ich habe massig Webseiten gefunden, die sich damit beschäftigt haben. Also die Geschichte ist auf jeden Fall wirklich super bekannt. David war König in Israel und auch nicht irgendein König, sondern er war der König. Also er war der Sonnenkönig und bis heute erinnern sich Juden unheimlich gerne wieder daran, dass das die beste Zeit irgendwie ihrer sehr, sehr langen Geschichte war, als David König war. Aber David hat an einem Punkt seiner Karriere mal wirklich richtig, richtig, richtig Mist gebaut und auch das ist eine Geschichte, die unheimlich berühmt war. Und ich erzähle das eben mal so ein bisschen nach, weil das vielleicht spannender ist, als wenn ich es jetzt im Originalton, im hebräischen Original vorlese. Deswegen kommt eine deutsche Nacherzählung. Also es war die Zeit, wo die Geschichte handelt, war gerade die Zeit, wo Krieg geführt wurde. Fasziniert mich auch immer wieder, wie das scheinbar irgendwie es Perioden gab. Irgendwie so heute ist ernste Zeit und jetzt ist Kriegszeit. Aber jedenfalls steht das so. Also es war die Zeit, wo man Kriege führte. Und Davids Truppen waren gerade dabei, irgendein Land zu verwüsten, dessen Name er vielleicht selber nicht kannte. Und er bleibt zu Hause, warum auch immer, also eigentlich hätte er mitgehen müssen, aber irgendwie fühlte er sich scheinbar nicht so wohl und blieb dann irgendwie zu Hause und kurierte sich etwas aus und ließ es sich gut gehen und schlief auch lange aus. Und er schläft dann einem Abend also lange aus und steht morgens auf, irgendwie die Sonne steht schon viel hoch und er hält es nicht mehr im Bett aus. Er hängt so ein bisschen in seinem Palast rum und guckt dann aus dem Fenster eigentlich oder hier von einer Empore und sieht, dass gegenüber eine Frau gerade am Baden ist. Damals gab es noch keine Badeanzüge, also jeder, der sich die Szene jetzt irgendwie keusch und züchtig vorstellt, der stellt sie sich falsch vor, sondern da war einfach die nackte Frau gegenüber, war am Baden. Und David guckt zu. Erster schwerer Fehler. Also wenn du irgendwo nackte Leute siehst, irgendwie guck nicht hin. Das ist überhaupt nicht gut. War irgendwie jetzt so eine alttestamentliche Form der Pornografie oder sowas, aber jedenfalls wie David guckt dazu. Und es kam, wie es kommen musste, irgendwie, die Frau ist hübsch irgendwie und David merkt, dass sich etwas regt in ihm, ein Körperteil, den er sonst nicht vorzeigt. Und er möchte unheimlich gerne jetzt mit dieser Frau schlafen. Also natürlich biblisch, er möchte unheimlich gerne diese Frau erkennen, aber eigentlich so, er will mit ihr schlafen. Und er ist König über Israel, also er kann alles machen, was er will, und deswegen schickt er einen Boten und sagt hier, ich weiß gar nicht, wie die heißt, irgendwie, aber da drüben die hübsche Frau, die hole einfach mal her, dass ich ein bisschen Spaß mit ihr habe. Und er bringt sie und sie kann sich natürlich auch gar nicht dagegen wehren, denn sie ist ja auch eine totale Untergebene und er ist der König von Israel. Und so stellen sie sich vor, sie heißt Bathseba, David heißt David, und sie verbringen die Nacht zusammen. Und soweit eigentlich auch alles okay. Und für das war rechtlich scheinbar auch irgendwie einigermaßen in Ordnung, moralisch nicht so hundertprozentig natürlich. Aber jetzt stellt sich auf einmal so einen Monat später was total Schlechtes raus, nämlich sie kriegt ihre Tage nicht mehr und holt sich einen Schwangerschaftsstreifen aus der Apotheke und stellt fest, oh Mann, ich bin schwanger. Kann jetzt nicht von ihrem eigenen Mann sein, weil ihr eigener Mann ist im Krieg, gerade auch wie für David tätig. Und der kann es also von daher nicht gewesen sein. Und dann natürlich, oh Schrecken, wie der einzige Mann, mit dem ich hier Verkehr hatte, war ausgerechnet König David. Schickt dann irgendwie zu David oder geht selber hin und sagt irgendwie, ha, große Katastrophe, irgendwie, ich bin schwanger. Und David ist wie vom Kopf gestoßen in dem Moment, denn er erinnert sich daran, dass ihr Mann ja auch nicht irgendjemand war. Und das war irgendwie so ein hoher Offizier in seiner eigenen Armee, irgendwo so ein, keine Ahnung, so ein Major oder sowas. Und der zog halt gerade in Krieg irgendwie und tat seine Pflicht. Und wenn das rausgekommen wäre, wäre das auf jeden Fall total peinlich gewesen. Also macht David was total Linkes und was wirklich richtig Linkes. Nämlich er überlegt sich, ach, ich lasse den Typen mal, Uriah heißt er übrigens, ich lasse den Uriah einfach mal nach Hause kommen. Und wenn er zu Hause ist, dann wird er schon mit seiner Frau schlafen und nachher irgendwie wird dann auch jeder denken, das wäre sein Kind. Und lässt also Uriah kommen und der ist leider irgendwie ein total integrer Typ. Statt nach Hause zu gehen, legt er sich auf die Stufen da vor dem Palast und sagt, hey, meine ganze Armee ist gerade irgendwie im Krieg, meine ganze Armee gönnt sich gar nichts, keiner von denen hat seine Frau da, irgendwie, es gibt keinen Sex und ich sollte das dann machen, ich sollte jetzt zu meiner Frau gehen, das werde ich auf keinen Fall machen. Und dann sieht David, okay, das ist wirklich, der hat Integrität irgendwie und das ist, da muss ich irgendwas anderes machen. Und kommt dann auf die nächste gute Idee, selbst wenn er jetzt nicht zu seiner Frau geht, irgendwie saufen wird er auf jeden Fall, ist ja ein Soldat, also gibt er ihm Schnaps. Und sie sitzen irgendwie da in so einem Königsgemach und er macht ihn betrunken und hofft irgendwie, dass die Betrunkenheit seine moralischen Maßstäbe zersetzen möchte und dass er dann zu seiner Frau geht. Aber nein, der Typ bleibt integer und er bleibt hart und er geht nicht zu seiner Frau. Und dann denkt David sich, okay, irgendwie, dann muss ich jetzt zu richtig harten Mitteln greifen. Und deswegen schreibt er einen Brief an den Vorgesetzten von Uriah und sagt ihm, in der nächsten Schlacht schickst du Uriah ganz nach vorne, dahin, wo es am allergefährlichsten ist, und dann zieht ihr euch alle von ihm zurück. Also was im Grunde genommen heißt, irgendwie David gibt den Mord in Auftrag. Also es ist tatsächlich ein richtiger Mordbefehl. Und den Brief gibt er Uriah mit und der bringt ihn also auch noch selber hin. Und sein Vorgesetzter schickt ihn dann auch in die härteste Schlacht und Uriah fällt. Und David denkt, ja, okay, alles in Ordnung. Irgendwie die Sache ist vertuscht. Hätte vielleicht auch wie vertuscht sein können, aber da ist ja noch dieser Gott. Und Gott hat's mitgekriegt und schickt den Propheten Nathan dann zu David und sagt, hey junger Mann, so geht das gar nicht. Irgendwo hier jetzt erstmal irgendwie einen Ehebruch begehen und danach irgendwie den Ehebruch vertuschen wollen, indem du noch den Mann umbringen lässt, das geht gar nicht. Und dann stirbt das Kind wie von Bathseba. Es gibt eine unheimliche Trauer im Königshaus und wie David fastet und wie gerät an den Rand der Depression und es geht ihm richtig, richtig schlecht. Und als er dann aus dieser Depression rauskommt, schreibt er einen Psalm. Das hat er quasi immer gemacht. Also David ist einer der großen Psalmenschreiber und so hat er auch einen Psalm über dieses Ereignis geschrieben. Und davon möchte ich euch einfach mal die ersten paar Verse vorlesen und euch auf eine Stelle aufmerksam machen. dem Chorleiter. Das wärst du. Ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Psalm 51, 1-6. Und der Schlüsselvers ist so das ganz am Ende, der Vers 6. Und das hat mich manchmal echt wütend gemacht. Also es gibt so Momente, wo ich mich echt aufrege über Leute in der Bibel. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann David das denn sagen? An dir alleine habe ich gesündigt und wer hat nur an Gott gesündigt? Und was ist mit Uriah, der irgendwie tot ist? Was ist mit dem toten Kind? Irgendwie, was ist irgendwie mit der wahrscheinlich irgendwie auch total fertigen Frau, die das alles durchmachen musste? Also da waren auch noch andere Leute, die auch in Mitleidenschaft gezogen sind. Und wie kann David jetzt sagen, an dir allein habe ich gesündigt? Aber das kam mir immer so vor, als ob er es vielleicht so ein bisschen, oder manchmal kam es mir so vor, als ob er sich die Sache so ein bisschen leicht macht, indem er seine Sünde bloß jetzt Gott gegenüber erkennt. Aber ich glaube, was dahinter steht, ist, dass David wahrscheinlich echt irgendwie einen Zusammenbruch hatte und auch gesehen hat, Mensch, was habe ich denn da gemacht? Das passt doch gar nicht zu mir. Würde ich doch irgendwie nie machen, wenn ich irgendwie einen klaren Kopf habe. Und irgendwas muss doch in meinem Leben echt schiefgegangen sein. Und wahrscheinlich hat er sich dann irgendwie ans erste Gebot erinnert, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben und wie das es darum geht, diesen Gott anzubeten und diesen Gott in seinem Leben zu haben und sich darum zu drehen. Und ich vermute mal, dass er irgendwann zu dieser Erkenntnis gekommen ist, wenn nicht vorher schon irgendwas zwischen mir und dem Herrn passiert wäre, wenn ich nicht irgendwie mich davon entfernt hätte, dann hätte ich das niemals gemacht. Ich glaube, dass jemand, der den Herrn liebt und den und Ehrfurcht vor Gott hat, dass der auf keinen Fall irgendwie sowas machen könnte. Von der Weile haben wir so einen anderen Prediger gehört, der empfohlen hat, wie man als Christ irgendwie mit Besuchen bei Prostituierten umgehen kann. Und er sagt, okay, wenn du das nächste Mal einfach zu einer Nutte gehst, dann such dir doch einfach mal deine 5 besten Freunde und dann setzt euch hin und dann bildet einen Kreis und nehmt euch in der Hand und betet mal dafür irgendwie, dass Gott das mir so richtig segnet und du dann auch wie die Richtige findest da und dass das so richtig toll wird. Und natürlich so mit der Moral irgendwie, dass wenn du erstmal irgendwie Gott da reinlässt, dann wirst du niemals gehen. Und so ist es mit Sicherheit da auch, wie wenn der Mann noch diese Leidenschaft für Gott gehabt hätte, die er in manchen anderen Psalmen zum Ausdruck gebracht hatte, dann hätte er im Leben nicht das gemacht. Dann hätte er irgendwann gemerkt, das geht doch gar nicht. Und wahrscheinlich hätte er es irgendwie schon ganz am Anfang schon gemerkt, irgendwie, dass der Geist in ihm das irgendwie auch gerade nicht so richtig gut findet, irgendwie sich nackte Frauen anzugucken, mit denen er gar nicht verheiratet ist. Und vielleicht hätte er an dem Punkt schon aufgehört. Vielleicht hätte er auch vorher irgendwie seiner Pflicht als König nachgegangen und wäre nicht irgendwie ewig im Bett geblieben, wie während seine Leute im Feld waren. Aber an irgendeinem Punkt hätte Gott das stoppen können, wenn er weiter in dieser Liebe gewesen wäre. Und so glaube ich, dass das einfach echt ein gutes Kriterium ist, so eine gute Möglichkeit, irgendwie seine Liebe zu erkennen. Dass es gar nicht jetzt in erster Linie um Gebet geht, dass es vielleicht auch nicht in erster Linie darum geht, dass man hin und wieder ein warmes Gefühl hat, wenn man an den Herrn denkt, sondern dass das auch alles irgendwie mal so ganz blanker Gehorsam sein kann. Dass es auch einfach sein kann, ja, ich guck mal irgendwie, wie viele Sachen mache ich denn eigentlich noch, weil Gott die gut findet oder mache ich vielleicht auch nicht, weil Gott die nicht gut findet. Also wie ist es mit meiner Ehrfurcht vor Gott? Wie viele Kompromisse bin ich schon eingegangen im Leben? Und das ist echt manchmal irgendwie ganz bitter, so wenn ich dann auch mal auf mein Leben gucke. Es gibt schon irgendwie so Phasen, wo ich merke, dass ich sehr weltlich geworden bin, sehr kompromissbereit geworden bin und dass mich das oft mal irgendwie vom Herrn entfernt hat oder erst schon von vorher eine Kälte in die Beziehung gekommen ist, sonst wäre ich ja gar nicht irgendwie erst dahin gekommen. Und so ist es eigentlich immer, wenn ich merke, irgendwie ich schließe Kompromisse und Moral ist mir nicht mehr so wichtig oder mir ist nicht mehr so wichtig, was Gott eigentlich von mir will. Dann will ich irgendwie, dass die Leidenschaft wiederkommt. Dann bete ich dafür irgendwie, nicht dafür, dass ich es lasse, sondern ich bete eigentlich immer dafür irgendwie, dass das Feuer der ersten Liebe wiederkommt und dass ich irgendwie Gott so sehr liebe, dass ich es einfach nicht machen kann. Dass ich irgendwie diese, was auch immer irgendwie gerade das Problem ist, einfach irgendwie gar nicht mehr machen kann. Und ich glaube, was David hier sagt, wie an dem Punkt ist eigentlich, mit diesem Nein an dir habe ich gesündigt, ist der Schlüssel zu einem gottgegebenen und Gott hingegebenen und wohlgefälligen und heiligem Leben ist immer in der Beziehung. Ist immer irgendwie da, wo man Gott liebt. Gott ist letzten Endes die letzte Instanz, die uns irgendwas zu sagen hat. Und wenn ich mich selber angucke, ich glaube, fast nichts von dem, was ich richtig mache, mache ich außerhalb von Gott richtig. Es gibt so viele Sachen, wo ich echt hohe Standards habe und letzten Endes führe ich das immer auf Gott zurück. Ich habe mich beispielsweise, irgendwie seit wir verheiratet sind, glaube ich, nicht ein einziges Mal irgendwie mit einer anderen Frau alleine getroffen. Und sage auch, dass mir das total wichtig ist, weil mir unsere Beziehung natürlich auf der einen Seite wichtig ist und ich gar nicht erst will, irgendwie, dass sich irgendwas irgendwie Erotisches neigt. Zeigt mir, was ich nachher irgendwie dann wieder kaputt beten muss. Und das liegt sicherlich irgendwie auf der einen Seite daran, dass ich meiner Frau treu bleiben möchte. Aber das liegt nicht nur irgendwie an der Frau, sondern das liegt auch an dem Gott. Und selbst wenn irgendwo da jetzt die Beziehung komisch laufen würde, hätte ich immer noch diese Ehrfurcht vor dem Herrn. Und ich hoffe, dass das nicht weggehen würde. Und in anderen Bereichen ist genau das Gleiche. Ich habe keine gebrannte Musik beispielsweise, wo auch irgendwie viele Leute sagen, das ist ja total verrückt irgendwie, warum hast du die denn nicht? Und es liegt garantiert nicht mehr daran, dass ich meine, dass die GEMA unterstützenswert ist und dass ich möchte, dass irgendwelche internationalen Rockstars noch mehr Kohle kriegen. Das liegt also garantiert nicht wie an der deutschen Rechtsprechung, sondern es liegt einfach daran, dass ich eine Ehrfurcht vor Gott habe und dass ich Jesus so verstanden habe, dass er nicht möchte, dass unrechtes Gut bei mir zu Hause gefunden wird und dass ich auf diese Weise auch gerne meine Liebe praktisch zum Ausdruck bringe, indem ich vielleicht sogar mal eine CD kaufe, die mir nicht ganz so gut gefällt, irgendwie, aber dafür habe ich sie legal. Und es gibt viele solcher Beispiele und letzten Endes ist es immer irgendwo die Beziehung zu Gott, die mir das Allerwichtigste dabei ist. Und manchmal ist es sogar schon so, oder war früher so, das ist ein bisschen besser geworden, dass ich davor stand, irgendwas zu machen, was nicht so ganz moralisch sauber war. Und dann manches Mal so innegehalten habe und mir überlegt habe, ach du liebe Zeit, wenn ich das jetzt mache, dann wird wahrscheinlich irgendwann der Herr mich überführen und dann muss ich mich dafür entschuldigen oder muss das zurückbringen oder irgendwie in Ordnung bringen. Und das möchte ich überhaupt nicht, das wäre mir zu peinlich. Und deswegen habe ich es dann nicht gemacht. Also es ist vielleicht eine ganz eigentümliche Motivation, aber ich weiß, dass auch einige andere die haben. Und es ist halt einfach immer wieder irgendwie, dass die leidenschaftliche Beziehung mit Gott und die Liebe zu Gott auch immer was mit Ehrfurcht vor Gott und letzten Endes dem heiligen Leben zu tun hat. Amen. Mal eben gucken, ob die Predigt schon lang genug ist. Ach, die ist sogar schon viel zu lang.